zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die 7. Folge von Prominent getrennt.
Let's go!
Franzi, das Wichtigste zuerst. Unsere Kohorte ist die beste Kohorte. Denn die haben so unfassbar viele positive Bewertungen auf allen Kanälen von uns abgegeben. Mir ist das Herz geschmolzen. Danke, danke euch allen dafür. Ich liebe ja auch einfach, dass wir so gemeinsam die verrückten Ex-Freunde einfach nicht gewinnen lassen.
Das ist so geil. Mein Herz ist auch dahin geschmolzen. Einfach, wir sind wieder bei 4,8 bei Spotify.
Das sind wir. Danke euch dafür. Und ich sage jetzt gerade Kohorte, das ist natürlich noch nicht der finale Community-Name, sondern nur der vorläufige. Wir haben von euch schon ganz viele tolle Vorschläge zugeschickt gekriegt. Nicht nur dazu, sondern auch zu diesen einzelnen Kategorien, die wir hier etablieren. Und wir sammeln jetzt gerade noch ein kleines bisschen und machen dann eine Abstimmung bei Instagram und auch bei Spotify. Aber apropos Zusendung, ich würde sagen, damit kommen wir auch direkt zu Abgefragt. Auch hier nur der vorläufige Kategorie-Name.
Abgefragt.
Die Kategorie, in der wir die ZuschauerInnenfrage aus der letzten Woche besprechen. Und letzte Woche war es ein bisschen anders. Es ging ja um Widersprüche, die wir alle in uns tragen. Und anstatt, dass wir abgestimmt haben, haben wir euch dieses Mal gefragt, welche Widersprüche ihr in euch tragt. Und Franzi, wir haben so viele Zusendungen bekommen, dass wir gar nicht alles teilen können, sondern nur so ein paar ausgewählte Sachen. Aber wir haben eine Liste, ich habe uns eine Liste gemacht und vielleicht werden wir die in ein paar zukünftigen Folgen auch noch einbauen. Ich glaube, da wird es bestimmt auch noch mal ein paar Momente geben, wo das gut passt.
Ich bin so gespannt.
Franzi, was wir zugeschickt gekriegt haben, das war echt spannend. Ich lese ein paar Sachen jetzt einfach mal vor. Und zwar, die Widersprüche, die ihr in euch habt, sind einmal Abenteuer-Travel-Girly versus Drinny, kalt, kühl und kontrolliert gegen warmherzig, offen und emotional, Ingenieurin in Corporate bei Tag, Dancehall-Tänzerin bei Nacht, Proletin unter Akademikerinnen, fühle ich
auch,
Trash-TV-liebende Wissenschaftlerin, devote BDSM-Anhängerin und starke Feministin.
Geil.
Dann gläubige Christin und in einer offenen Beziehung lebend.
Richtig geil. Wild. Ich liebe unsere Kohorte.
Absolut. Und dann Interesse an offenen Beziehungen und gleichzeitig monogam lebend. Und auch, was wir auch schon angemerkt haben, intro und extrovertiert gleichzeitig.
Ist übrigens was ich glaube ich auch habe. Habe ich noch gedacht, als du das so erzählt hast.
Ich glaube, das haben ganz viele Menschen. Ne? Ich glaube, es gibt ja sogar dieses Konzept, nicht wissenschaftliches Konzept, sondern eher so, glaube ich, so ein Instagram-Konzept, was so aufploppt. Der Introvert-Extrovert oder der Masking-Extrovert, glaube ich. Wo genau dieser Widerspruch so versucht wird, in einem Konzept so zusammenzufassen. Wo man denkt, okay, ich weiß nicht, ob wir ein neues Konzept brauchen. Vielleicht müssen wir einfach nur anerkennen, dass Leute vielschichtig sind.
Hey, voll. Und was ich mal gelesen habe, das fand ich total einleuchtend, ist, dass wenn man es introvertiert, wenn einem soziale Interaktionen Energie ziehen und extrovertiert, wenn einem das Energie spendet. Und dann denke ich mir so, kommt halt auf die Person an. Also allein das schon.
Und wir haben auch noch eine ganz ausführliche Antwort von einer lieben Zuhörerin bei Instagram gekriegt. Und die schrieb, ich fasse das jetzt zusammen, leider kann ich nicht alles davon mit euch teilen, aber die hat uns auf jeden Fall geschrieben, dass sie einerseits rosa, aber auch Autos liebt, aber, und das fand ich so spannend, dass früher beides nicht okay war. Denn das eine wurde immer als zu mädchenhaft und irgendwie blöd abgestempelt und das andere als zu wenig feminin.
Wie witzig. Ja, hat sie recht. Die braucht einen pinken Ferrari.
Allerdings, ich glaube, die hat auch einen pinken Ferrari bestimmt. Ich wünsche ihr, dass das sie irgendwann kriegt in ihrer Garage.
Alles, was ich ist für diese Zuhörer einen pinken Ferrari. Wir sollten das manifestieren.
Wir werden das manifestieren.
Guck mal, wie du stolperst. Ich lieb's.
Aber auf jeden Fall hat die Zuhörerin uns auch geschrieben, dass ihre Umwelt halt auch voll oft sauer darüber ist, man die nicht in eine Schublade stecken kann und dann auch verärgert fragen, bist du jetzt eigentlich eine Tussi oder nicht?
Geil.
Und ich glaube, bei ganz vielen Sachen, die ihr uns geschickt habt, Und da sehe ich auch einfach, sehe ich das so krass, dass es bei manchen mehr, bei manchen weniger so eine Aufgabe wahrscheinlich ist, diese verschiedenen Sachen zusammenzukriegen. Vor allem, wenn man in einer Welt lebt, die Widersprüche nicht mag und die von einem verlangt, dass man sich jetzt endlich mal entscheiden muss.
Ja. Und Stereotype sind ja auch nichts anderes als irgendwie so Kategorien, in die wir passen sollen und müssen. Und ich finde, das ist einfach, wir können uns da alle mal ein bisschen von lösen, ganz generell.
Und an alle, die was mit uns geteilt haben, vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Und ich will auf jeden Fall euch allen sagen, alle Anteile sind völlig okay. Franzin, ich würde sagen, damit
ab in die Folge.
Und zwar mit Franzis Main Plot Summary. Auch nur vorläufiger Name.
Ich finde ihn aber ganz gut. Ich habe das Gefühl, der könnte bleiben. Okay, was passiert? Die Stars müssen die Kugel zwischen den Beinen mit ganz viel Feingefühl balancieren. Besonders Mike fällt das schwer. Chiara und Lukas sind nach der großen Eskalation im Trauerprozess um die eigene Beziehung. Und Michelle redet endlich mit der Sarah und setzt dem Mike gegenüber ein paar Grenzen. Seine No-Apologies reichen jetzt nicht mehr aus. Und der ist davon so verwirrt, dass seine Abwertungen noch wahlloser werden und er mit einer Kugel nach ihr wirft. Tommy mutiert in dieser Folge zum Date-Doktor und verteilt das Geld je nach bisheriger Performance, weshalb Mike schlechte Vibes von ihm verspürt und ihn zum Lappen erklärt. Nikos Daddy-Issues sind next level. Er läuft Mike hinterher und ist glücklich, als er endlich etwas mehr patriarchal-narzisstische Anerkennung von ihm bekommt. Das war's.
Wir haben tatsächlich letzte Woche auch noch eine Zusendung gekriegt von jemandem, die gesagt hat, dass man auch ein Trinkspiel daraus machen könnte. Wie oft wir sagen, ich liebe alles daran. Aber vor allem nach deiner Main-Plot-Summary, finde ich, gibt's einfach nichts, was es besser treffen würde als Franzi, ich liebe alles daran. Ich finde, falls unsere Delusional-Träume irgendwann wahr werden und wir tatsächlich auf Tour gehen, wäre das tatsächlich ein potenzieller Name. Die Ich liebe alles daran Tour.
Oh mein Gott. Tina, das ist so gut.
Tatsächlich, ne?
Und ich finde, der Name würde auch dafür stehen, wofür wir so stehen. Für mehr Liebe. Mehr Liebe. Mehr zwischenmenschliche Akzeptanz von allen Anteilen und einfach gute Werte.
Ja, finde ich auch. Vielen Dank an den netten Kommentar, den wir bei Spotify gekriegt haben. Wir lieben alles daran.
Aber Dina, lass uns über das Kugelspiel reden.
Lass uns unbedingt über das Kugelspiel sprechen. Denn diese Folge beginnt mit einem Kugelspiel. Und ich finde, es ist ein super Spiel. Und ich würde sagen, lass uns erstmal mit der Frage anfangen. Was wird hier wohl gemessen?
Ich würde sagen, sowas wie Balance, Körperkontrolle. Dass man halt nicht so rumwackelt. Ich glaube, das wäre gut, wenn die Menschen ein bisschen Yoga machen. Dann auf jeden Fall Beinkraft. Die müssen ja eigentlich einen Squat machen, wenn die da unter diesen Dingern herkrabbeln. Wahrscheinlich Kommunikation noch mit PartnerInnen. Ruhe. Also sowas wie, weiß ich nicht, ist es dann Impulskontrolle? Weiß ich nicht. Aber ruhig bleiben. Was würdest du sagen?
Ich würde auch sagen, einerseits Geschicklichkeit. Also was hat man für eine Balance? Und dann natürlich zwischen den Paaren Kommunikation beziehungsweise so Koordination, ne? Wie gut können wir uns tatsächlich absprechen und wie gut können wir aufeinander eingehen? Und ich fand das tatsächlich ein hervorragendes Spiel, denn ich fand, dass wir hier auch wieder echt einige so sehr interessante Interaktionen gesehen haben.
Ich fand es auch richtig geil. Mein Eindruck von diesem Kugelspiel war, dass das so alle Themen hochholt, die irgendwie eh schon da sind in den Beziehungen.
Das kann natürlich sein. Ja. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist erstmal Punkt 1, Melinas fehlende Führungsqualitäten. Und wir müssen auf jeden Fall in diesem Podcast nochmal ganz in Ruhe über Führungsstile sprechen und was Menschen tatsächlich motiviert. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, Menschen anschreien, runtermachen und unter Druck setzen, das ist es schon mal nicht. Und die Melina, die gibt mir tatsächlich so Vibes von so einem bösen Sportlehrer, der so am Rand vom Spielfeld steht. Und so kleine Mädchen, die schon weinen, die schon so Tränen in den Augen haben, anschreit, dass sie halt weiter springen müssen oder sich nur halt so richtig zusammenreißen müssen. Und ich finde das wirklich nicht okay. Und außerdem ist es halt auch nicht zielführend. Und gleichzeitig kann ich mich auch nicht davon freisprechen, dass ich nicht auch bei irgendeinem Umzug nicht auch schon mal Melina war. Und als die Menschen die Sachen nicht so getragen haben, wie ich das wollte oder wie ich gedacht habe, dass es am effektivsten wäre, habe ich mich vielleicht auch schon mal ein bisschen ähnlich verhalten. Und mit Menschen meine ich jetzt Partner, nicht freiwillige UmzugshelferInnen. Die natürlich nicht.
Ich dachte auch schon, das wäre krass. Da kommen die so umsonst beim Umzug helfen und denken so, ach, ich habe gar keinen Bock, aber die Diener, die mag ich so gern, ich komme trotzdem. Und dann werden die so angeschrien. trag das mehr mit der rechten Hand.
Tatsächlich bin ich, glaube ich, was so meine FreundInnen angeht, eher so eine People-Pleaserin. Ich will auf gar keinen Fall, dass wir uns streiten. Und das lasse ich dann aber alles bei den Menschen, die fest mit mir zusammen sind, raus. Weil ich mir immer denke, die können nicht gehen. Das stimmt natürlich nicht. Die können natürlich gehen. Nicht, dass ich die jetzt irgendwie erpresse, dass sie bei mir bleiben. Aber das ist eher so ein bisschen drin, dass ich mir denke, okay, die werden eh da bleiben. Die freiwilligen Umzugshelferinnen natürlich nicht.
Das ist cool. Ja, weil als du es gerade erzählt hast, da dachte ich so, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich zu einem Umzug zu dir kommen würde. Und du wärst auch nur, weiß ich nicht, im Ton nicht nett mit mir. Aber das ergibt natürlich Sinn, was du jetzt dazu erklärst. Ich bin gespannt, ob wenn wir dann so uns brauchen, weil der Podcast so groß ist, dass wir da in einem Boot sitzen müssen, ob sich das dann ändert. Aber das wäre ja eigentlich dann ein Liebesbeweis. Das finde ich eigentlich schön.
Nee, ich glaube, das wird sich nicht ändern. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, oder das zweite, was ich bemerkenswert fand an dem Spiel, ist, dass ich finde, dass das Spiel ein total guter Anlass ist, um sich zu fragen, was ist eigentlich so gute Team-Performance, beziehungsweise wie erreicht man gute Team-Performance einmal in so professionellen Kontexten, aber auch in sozialen Kontexten? Und die Antwort ist natürlich komplex, aber ein Aspekt, würde ich sagen, ist sicherlich Kommunikation. Und damit meine ich vor allem, sich gut zusammen abzusprechen und so einen gemeinsamen Plan zu machen. Und ich finde nämlich, was wir hier im Spiel sehen, sehr viel sehen, ist, was auch im alltäglichen Leben oft schiefläuft. Dass man anstatt sich zusammen abzusprechen und sich zu einigen, macht jeder sich so einen eigenen Plan und wird dann total pisst, wenn die andere Person nicht macht, was sie sagt. Und auf der anderen Seite kennen wahrscheinlich auch viele, dass wenn eine Person einfach so einen Plan macht, dem man aber nie wirklich zugestimmt hat, dass wir dann oft nur aus Trotz was ganz anderes machen, weil wir uns verständlicherweise nicht so unterbuttern lassen wollen. Und ich finde, das sieht man hier auch vor allem bei Mike und Michelle. Ich habe das Gefühl, die wollen beide so ihre Dominanz demonstrieren. Sagen ja auch die ganze Zeit irgendwie, mach dies, mach das. Die sind beide so sehr ärgerlich. Und man hat das Gefühl, die wollen beide so die Oberhand behalten und sich nicht unterbuttern lassen. Und widersprechen nur des Widersprechens willen. Und das ist halt, glaube ich, auch völlig zum Scheitern verurteilt. Und ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich das nochmal sage. Aber ich kann Mike zumindest ansatzweise ein kleines bisschen verstehen. Denn wenn mich jemand die ganze Zeit so maßregeln würde, da würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen bockig werden.
Ja, aber ich finde, die machen das ja schon auch gegenseitig. Also die machen das ja beide. Aber klar, von beiden ein bisschen anstrengend. Und ich finde auch, was man an denen voll sieht, ist, dass sich Menschen so richtig schnell auch von der Schuldfrage ablenken lassen. Das ist so, das funktioniert nicht. Und die sind aber eigentlich fast alle Ex-Paare, sind direkt so, okay, du machst das scheiße, du machst das scheiße. Anstatt so, also diese Schuldfrage, die ist nicht zielführend in dem Moment. Es ist scheißegal, wer in dem Moment das irgendwie verkackt, beziehungsweise es ist nicht scheißegal, wenn es jemand wirklich eindeutig verkackt, dann muss man es halt ändern. Aber es ist zu viel gewichtet, als dass es zielführend wäre. Anstelle dessen wäre es besser, ruhig zu bleiben, was halt nicht so leicht ist, und zu gucken, was brauchen wir denn jetzt, um das gemeinsam zu meistern.
Das habe ich mir auch gedacht und ich würde sagen, von meiner Position oder unserer Position vorm Fernseher, da sagt es sich natürlich so richtig leicht, aber ich würde denken, dass es echt helfen würde, sich am Anfang so 30 Sekunden lang einfach eine kurze Strategie zurechtzulegen, sich kurz abzusprechen und sich zu fragen, wie machen wir das jetzt? Und auch zwischendurch mal immer wieder zu fragen oder zu sagen, ich schlage XY vor, was denkst du, was brauchst du? Woran hapert es bei dir? Wie kann ich dich unterstützen? Ich glaube, wenn mein Partner das hier jetzt hört, dann lacht er laut und sagt mir wahrscheinlich, dass ich die schlauen Sachen mal als erstes selber machen sollte. Und da hätte er recht. Das ist schwierig. Vor allem in Stresssituationen, wo man unter Zeitdruck steht. So wie hier. Oder wenn man in einem Treppenhaus, in einem niederländischen engen Treppenhaus ist, was ja eigentlich eher so eine breite Leiter ist und man vielleicht gerade einen Schrank trägt. Kennst du das auch?
Oh, Dina, das kenne ich. Aber das machen die ja auch gemein beim Trash-TV. Die machen halt voll oft Sachen mit Zeitdruck und unter purem Stress. Genauso ist es halt auch irgendwie, dann so soll es sein, ne?
Zeitdruck ist ja auch ein maximaler Stressor, ne? Ich weiß noch, dass wenn man in der Forschung Sachen erforschen will und dann sich fragt, wie verhalten sich Menschen unter Stress, ist ja auch eins der einfachsten Sachen, wie man so Stress kreieren kann, Zeitdruck einfach zu machen, ne? Dass man im besten Fall vielleicht auch noch so eine riesige Uhr irgendwo aufhängt, die tickt, wo dann gesagt wird, noch 10 Sekunden, das ist halt der einfachste Weg, wie man den Leuten so Stress produzieren kann.
Habe ich auch so gelernt.
Damit kommen wir aber zum dritten Punkt. Denn was ich hier auch noch sehe in diesem Spiel, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das auch misst, wie resilient jemand ist. Also wie widerstandsfähig sind hier eigentlich die Teilnehmerinnen? Lassen die sich von so Misserfolgen entmutigen oder stehen die halt immer wieder auf und machen einfach weiter? Und ich schaue immer aus so einer organisationspsychologischen Perspektive, aus so einer arbeitspsychologischen Perspektive und ich frage mich immer, wen würde ich hier einstellen? Und ich glaube, in diesem Fall wäre das schon Tommy. Denn ich finde, der hat so richtig Biss, ne? Der lässt sich nicht entmutigen, der macht immer weiter und obwohl Sandra ja zwischendurch sagt, oh, lass uns aufhören, das klappt eh nicht, der macht weiter, der beißt sich durch und ich finde das gut. Ich habe das Gefühl, der Tommy ist auf jeden Fall resilient.
Und der lächelt doch auch so süß, Dina. Ich bin so richtig froh, weil ich jetzt wieder so, ich kann ihn jetzt wieder süß finden, ne? Nach der Folge.
Ja, also mir hat er da auch gefallen. Vielleicht war das gar nicht verkehrt, dass der Max weg ist.
Oh, ich glaube, das tut dem Tommy richtig gut, dass diese Bromance ein bisschen aufgelöst wurde. Ja.
Das denke ich auch. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, ein bisschen ausführlicher. Jetzt nochmal letzter Punkt zu diesem Spiel. Denn da ist nämlich noch was, was ich gut finde. Einerseits den Tommy, aber andererseits auch den Tim. Denn der macht hier was, was wir bis jetzt kaum zu sehen gekriegt haben. Nämlich Menschen positiv zu bestärken. Und Menschen positiv bestärken, das kann ja maßgeblich zur Performance beitragen. Und der Tim, der macht das hier so sweet, ne? Denn der zwischendurch lobt er die Melina ja total und sagt so ganz anerkennend, stark, als sie so den Ball so in so einer ganz schwierigen Situation ausbalanciert. Und ich finde es sehr gut. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir das vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Nicht nur in diesem Spiel, sondern generell bei allen Spielen. Denn das, kann man schon sagen, ist ja das, was Menschen wirklich motiviert, wenn die sich stark und wirksam fühlen. Und in den Spielen, den von den Ex-Paaren, finde ich oft das Gegenteil. Das anstatt, dass sie sich gegenseitig motivieren, die sich gegenseitig runtermachen.
Total. Ich finde auch Tim und Melina haben das generell ganz gut gemacht. Also nach Tommy und Sandra, finde ich, haben die das gewonnen.
Das würde ich auch sagen.
Ich finde schon, als klare VerliererInnen gehen hier Mike und Michelle raus, oder?
Franzi, das Gefühl habe ich auch. Aber was sagst du denn generell zu denen in dieser Folge?
Boah, Dina, es war doch schon, meine Finger und meine Tastatur hat doch schon wieder gebrannt, als ich diese Folge gesehen habe. Und gleichzeitig dachte ich dann auch, boah, es nervt mich so, weil irgendwie sage ich ja auch das, was ich immer sage. Und ich nerv mich über die gleichen Punkte. Und vielleicht sollte man denen auch einfach nicht so viel Raum geben. Aber ich versuche es zusammenzufassen. Michelle setzt hier das erste Mal ein paar Grenzen. Sie macht das auf eine Art, die natürlich nicht nett und höflich ist. Ich finde, das spricht dafür, dass sie einfach schon lange das eben nicht gemacht hat. Und das ist ja immer so, wenn man lange keine Grenzen setzt, dann überkompensiert man das erstmal so. Und das ist dann so, das ist jetzt meine Grenze. Und das ist natürlich ein bisschen aggressive dann auch. Mike sagt, Michelle macht eine Michelle-Show, weil sie sich zum Opfer macht. Und dann wird eben ihr Verhalten da als Rechtfertigung genommen. Und sie wittert aber auch überall eine Gefahr. Also er sagt ihr zum Beispiel nicht Guten Morgen. Und dann sagt sie, sie will einfach nicht, dass er Spielchen spielt. Er versteht es überhaupt nicht. Natürlich weiß man in dem Moment auch nicht mehr, war das als Spielchen gemeint oder nicht. Man kann das bei Mike halt einfach auch nicht wissen. Das heißt, ich bin da auch eher auf Michelles Seite. Aber alles in allem ist diese Dynamik einfach maximal dysfunktional. Und sie sagt das schon irgendwie richtig. Sie sagt, Mike versucht alles auf mich zu projizieren, aber ich lasse das nicht mehr zu. Und wenn ich das nicht zulasse, bin ich halt für ihn dominant. Er hingegen sagt, dass sie am Ende alles so dreht, dass er schuld ist. Für mich ist das nach wie vor eine klare Täter-Opfer-Umkehr, weil er halt der ist, der keine Chance verpasst, sie abzuwerten. Und inzwischen ist es auch total kontextlos, wann er gemeine Dinge sagt. Das ist einfach, er sagt ja auch sowas wie, sie kümmert sich nur um ihr Aussehen und wirft ihr dann so wahllos vor, dass ihr wichtiger ist, wie sie aussieht, als das mit ihrem Ex zu klären. Und ich weiß nicht, also hast du irgendwas von Michelle darüber gehört, wie jetzt ihr Styling ist oder keine Ahnung? Also wir sehen ja auch nicht alles, aber fand ich irgendwie random.
Nee, tatsächlich nicht. Und ich muss dir auch sagen, wenn der Mike redet, ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr zuhören. Denn ich habe das Gefühl, wie der Mike die ganze Zeit auf einen einredet, da wird man noch verrückt. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, die haben sich ja Mike und Michelle während Corona, glaube ich, kennengelernt oder kurz davor. Und wenn ich mir vorstelle, mit dem Mike während Corona in einer Wohnung isoliert zu sein und der redet den ganzen Tag auf mich ein, da wird man ja völlig irre.
Da wird man auch völlig irre. Und ich finde, der dreht sich einfach total um seine eigenen Schuldgefühle. Er macht überall dieses Thema auf, da auch da an meiner Meinung nach, wo es halt gar nicht ist. Er sagt dann so, also so in dem Gespräch schon, du kannst alles besser, du hast immer recht, Männer sind immer schuld. Also es geht immer darum, wer ist jetzt was schuld, wer trägt die Verantwortung, auch da, wo es irgendwie gar nicht so reinpasst. Ich finde das drüber und ich habe das Gefühl, die Michelle ist da wirklich eine richtige Projektionsfläche von seinen Schuldgefühlen, die er halt nicht fühlen kann, sondern immer auf anderen Personen abwalzen muss. Und ich bin so froh, denn die Michelle redet endlich mit der Sarah. Und ich habe das doch die Folge davor gesagt, bitte lass die Michelle doch mit der Sarah reden. Und sie macht es. Das wollte ich doch so krass. Und was ich dich fragen wollte, der Mike entschuldigt sich ja dann bei der Michelle. Wie stehst du zu dieser Entschuldigung? Weil man sagt ja immer, dass Menschen, die so ticken wie der Mike, also die Menschen, die die Schuld nur bei anderen Personen sehen können, dass die sich nicht entschuldigen können. Und der entschuldigt sich ja hier. Wie stehst du dazu?
Also ich würde sagen, das ist ja ganz klar eine Fake-Entschuldigung, ne? Weil der sagt ja auch noch, ich glaube, zum Nico kurz danach, dass er sich nur für den Frieden willen entschuldigt hat. Der dreht sich ja das auch nochmal so, als würde die Entschuldigung jetzt nochmal mehr für ihn sprechen, dass es nochmal mehr ein Beweis dafür ist, wie schlimm die Michelle eigentlich ist, dass sie ihn so unterbuttert, dass er sich jetzt auch noch entschuldigen muss. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, eine absolute No-Pology.
Voll, finde ich halt auch. Und die macht mich deswegen auch sehr aggressiv. Es macht mich tatsächlich aggressiver, als wenn er sich nicht entschuldigt hätte. Ja, regt mich auf jeden Fall auf. Und ich finde, wir sollten denen jetzt an der Stelle auch nicht weiter Raum geben. Wir machen, die kommen eh jede Folge wieder vor, weil das einfach zu krass ist.
Ich finde es einfach wirklich anstrengend. Ich finde es wirklich auch anstrengend. Ich möchte, dass der Mike nicht mehr auf die Michelle und auch nicht mehr auf uns einredet. Ich finde, dem sollte einfach mal die Sendezeit abgedreht werden.
Ja, ich finde aber auch dem Mike sinnbildlich in dieser Welt, Menschen, die so ticken wie der Mike, die nämlich auch überproportional häufig in Machtpositionen sind, denen sollte die Sendezeit abgedreht werden. Und wir alle sind dafür verantwortlich, indem wir nicht mehr Michelle sind.
Amen. Franzi, was mir hier auch noch aufgefallen ist, Melina und Tim, die haben ja auch ein Krisengespräch, ein kleines, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht, aber ich muss dir sagen, kann mir nicht helfen. Ich möchte die Melina gerne mögen, weil ich einerseits die stark finde und ich habe, wie ich schon mal ein paar Folgen vorher gesagt habe, ich mag, dass sie sich nichts gefallen lässt und gleichzeitig finde ich die so anstrengend und ich kann mir irgendwie nicht helfen. Aber ich möchte einfach nicht in ihrem Fußballteam sein.
Ja, also ich muss ein bisschen lachen, weil ich habe das tatsächlich, als ich die Folge geguckt habe, habe ich an dich gedacht und dachte so, oh, ich verstehe das gar nicht, dass die Dina die Melina nicht mag. Ich mag die nämlich tatsächlich richtig, richtig gerne. Also auch so aufrichtig habe ich einfach irgendwie gute Gefühle der gegenüber. Aber, Dina, manchmal ist es doch einfach so. Manchmal mag man Menschen einfach. Also so, oder irgendwas lösen die dann in einem aus. Und das darf auch einfach sein. Das ist doch okay.
Vielleicht habe ich ein bisschen Angst, dass ich mich anschreien würde, wenn ich nicht genug renne oder wenn ich den Ball falsch werfe.
Wenn die das machen würde, dann würde ich die auch nicht mehr mögen. Vielleicht kann ich das auch nur so gut ertragen, weil sie halt nicht mich anschreit.
Franzi, war ein anderes Paar, finde ich, was hier auch wieder raussticht, sind ja Tommy und Sandra. Denn die sind safe.
They glow.
Ich finde das ganz hervorragend, dass sie safe sind. Die haben sich bei diesem Spiel gesaved durch ihre tolle Team-Performance und ich glaube vor allem auch durch Tommys Resilienz. Und ich liebe das, denn ich möchte, dass sie dabei sind. Ich finde die wirklich spannend. Denn ich frage mich, ob jetzt, wo die safe sind und generell die Show, ob die das vielleicht wieder zusammenschweißt. Denn wir sehen die ja jetzt in dieser Folge schon in so nahen Situationen auf einmal, ne? Auf einmal trinken die aus einem Glas zusammen. Wir haben hier diese spielerische Situation im Bett, wo die Sandra irgendwie den mit Wasser bespritzt. Und es wirkt schon wie so ein Paar an einem Sonntagmorgen. Und ich weiß natürlich nicht, ob die das wieder zusammenschweißt. Ich weiß vor allem nicht, ob das eine gute Idee wäre, wenn das sie wieder zusammenschweißen würde. Aber ich kann mir schon denken, dass dieses Format sicherlich eine große Chance sein kann, um eine Beziehung wieder zu reanimieren. Ich glaube, wenn mein Partner mit seiner Ex-Partnerin dahin gehen wollen würde, fände ich das nicht so cool. Denn man ist sich ja da total nah und jetzt in der Situation, wo der Max weg ist, sind es ja auch einfach nur noch Tommy und Sandra gegen alle anderen. Dann haben die jetzt auch noch zusammen diesen gemeinsamen Erfolg. Das schweißt ja auch total zusammen. Man freut sich zusammen. Man wächst zusammen. Weil Max weg ist, haben die sonst einfach niemanden anderen mehr, mit dem die sich beschäftigen können. Die schlafen in einem Bett. Die haben den ganzen Tag Zeit, nichts anderes zu tun. Und klar, wahrscheinlich in einer gefestigten Beziehung kann es nichts anhaben. Aber ich hätte ein mulmiges Gefühl bei der ganzen Sache. Und ich finde es wirklich spannend, was jetzt passiert. Und ich will absolut nicht mit Paulina tauschen und mir sowas ansehen.
Nee, voll. Und Tommy und Paulina sind ja auch noch nicht so lange zusammen. Plus dann gab es am Anfang noch diese unsichere Datingphase, wo er auch noch ein bisschen wild war. Ich weiß nicht. Dann das Wasserspritzspiel hier. Ich weiß nicht mit der Sandra.
Kam dir das auch so nah vor?
Es kam mir sehr nah vor. Und das ist ja auch dieses typische, gib uns einen Feind und das verbindet uns. Also das hat, glaube ich, mein Prof immer im Sozialpsycho 1 gesagt. Wenn du willst, dass sich zwei Menschen gut verstehen, dann gib denen ein gemeinsames Feindbild. Und jetzt sind da ja alle ihr gemeinsames Feindbild, weil eben der Max weg ist. Und das zieht, es funktioniert. Die sind ja auch so glücklich und ich kam gar nicht umhin, das so auch so maximal sweet zu finden. Ich war so, oh Gott, ihr zwei. Also ja, ich wollte das eigentlich gar nicht, weil ich mag die Paulina auch und ich glaube auch nicht, dass es gut wäre, wenn die wieder zusammenkommen würden. Und trotzdem war ich so, oh, ihr sweet birds.
Absolut. Aber Franzi, ich finde einfach so viel an Tommy und Sandra auch spannend. Und dass hier Sandra noch so sehr am Tommy hängt, das nimmt mich maximal mit. Denn ich kann mich da echt einfühlen und ich könnte mir vorstellen, dass die wenigsten sich da nicht einfühlen können. Dieses Gefühl von irgendwie auch ja schon so eine Verzweiflung, wenn die Person, die man immer noch liebt und mit der man immer noch zusammen sein will, einen nicht mehr liebt oder beziehungsweise nicht mehr mit einem zusammen sein will. Und ja, bestimmt ist das manchmal ja so, weil die Liebe so groß ist, dass man nicht loslassen kann. Aber wir wären ja keine echten Wissenschaftlerinnen, wenn wir nicht die romantische Sicht von der großen Liebe mit ein paar unromantischen Studien kaputt machen könnten. Und das haben wir in der vorletzten Folge ja schon, als wir über das Investment Model als einen möglichen Faktor gesprochen haben, wieso es oft so schwer ist, sich zu trennen. Und ich habe heute nochmal eine andere Schwierigkeit mitgebracht, die es erschweren kann, sich zu trennen, beziehungsweise die erschwert, sich mit einer Trennung abzufinden. Und ich weiß natürlich nicht, ob das bei Sandra der Fall ist, aber wir können ja, würde ich sagen, einfach mal spekulieren. Und zwar, es geht um die Frage, wer bin ich ohne dich? Oder um das wissenschaftlich auszudrücken, was passiert mit unserem Selbstkonzept, wenn eine Beziehung endet? Das haben sich nämlich auch Erika Slotter und ihre KollegInnen gefragt. Erstmal zum Hintergrund, was ist überhaupt ein Selbstkonzept? Das ist halt die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und das umfasst so ein Riesenspektrum an Sachen, angefangen von so ganz konkreten und greifbaren Sachen, wie zum Beispiel das Aussehen, also ich bin blond, braunhaarig, groß oder klein und halt auch sowas wie meine Besitztümer. Also bin ich reich oder arm, habe ich ein Haus, habe ich ein Auto, bis hin zu so Dingen, die nicht mehr so greifbar sind. Also welche Rollen erfülle ich in meinem Leben, sowas wie Freundin, Mutter, Vater, Tochter, an was glaube ich und was sind meine Werte und welche Eigenschaften machen mich aus. Und anhand der Forschung wissen wir, dass romantische Beziehungen stark unser eigenes Selbstkonzept beeinflussen und das Selbstkonzept von romantischen PartnerInnen oft so miteinander sich verbindet und so verschmelzt. Und oft verschwimmen halt ja wirklich so die Linien zwischen Selbstkonzepten von zwei Menschen, die zusammen sind. Bestes Beispiel, es gibt ja tatsächlich so Paare, die immer nur noch von wir sprechen. Also die sprechen immer nur in der Wir-Form. Kennst du die?
Das ist so witzig. Und dann so nach ein paar Wochen Dating so, wir haben rausgefunden. Und das ist dann so, das betrifft so ganz klar nur eine Person. Ich finde das immer so witzig, aber ich glaube, das passiert auch einfach. Also ich meine das nicht judgy, aber ich finde es sehr witzig.
Absolut. Ich glaube, von außen kann das oft ein bisschen nervend sein. Von innen bedeutet das einfach nur, ja, dass man sich einfach sehr nah ist. Und es gibt auch ein ganz spannendes Messinstrument, nämlich Inclusion of the Other in the Self. Also wie sehr fühlt man sich selber inkludiert in das Selbst von der anderen Person? Und das wird in diesem ganzen Forschungsstrang von Selbstkonzepten wird es ganz oft benutzt. Und da hat man so mehrere Abbilder mit zwei Kreisen, die halt sich mehr oder weniger überlappen. Und das benutzt man halt, um zu messen, wie sehr das eigene Selbstkonzept mit jemandem anderen, in diesem Fall jetzt der Partner, dem Partner oder der Partnerin überlappt. Und ich würde sagen, das mache ich auch mal bei uns in die Instagram-Story. Da könnt ihr mal abstimmen, wie sehr euer eigenes Selbstkonzept mit dem von eurem Partner oder Partnerin jetzt gerade überlappt.
Ich dachte jetzt ganz kurz, du testest jetzt uns, ob unser Selbstkonzept schon ein verbundenes ist hier als Trashologin. Ich muss so ein bisschen lachen.
Das hätten wir auch mal machen können. Wir überlegen uns das mal, wir testen das mal nach der Folge. So spontan kriegen wir das jetzt leider nicht hin. Ich bin ja nicht so eine spontane Maus. Und dann erzählen wir euch das beim nächsten Mal.
Dina? Schneid das raus mit dem spontanen Maus. Du bist voll die spontane.
Nee, das bleibt drin. Aber auf jeden Fall. Die Forschenden, die wollten wissen, was passiert mit dem Selbstkonzept, wenn man sich trennt? Und die haben mehrere Studien gemacht, in denen die wissen wollten, verändert sich dein Selbstkonzept und die Klarheit deines Selbstkonzepts nach einer Trennung. Und die hatten wieder so ganz viele wild gemischte Methoden und das lieben wir, ja. Die hatten einmal so Fragebögen, wo die halt das Selbstkonzept gemessen haben, wie sehr das überlappt und wie es dann nach einer Trennung aussieht.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Sieht? Und einmal ging es um den letzten Breakup und dann in der nächsten Stunde ging es darum, dass die Versuchspersonen sich vorstellen sollten, ihre jetzige Beziehung würde enden. Dann haben die auch noch so Textanalysen gemacht, wo Leute so über ihre letzte Trennung schreiben mussten. Und dann haben die als letztes nochmal eine Langzeitstudie über 6 Monate gemacht und sich angeguckt, wie verändert sich alles in den 6 Monaten nach einer Trennung. Und ich würde so gerne über die ganzen Details reden, weil es ist wirklich spannend. Also ich finde das echt ein gutes Studiendesign, weil die halt diese ganzen Sachen miteinander mischen und ganz viele alternative Erklärungsansätze dadurch ausschließen können. Aber es wird jetzt wirklich lange dauern. Deswegen sage ich euch einfach direkt, dass die gefunden haben. Also, nach einer Trennung passiert Folgendes mit dem Selbstkonzept. Menschen verändern erstens den Inhalt ihres Selbstkonzepts. Dann hatten die Versuchspersonen in den Studien auch noch das Gefühl, dass ihr Selbstkonzept nach einer Trennung weniger klar war. Außerdem hatten die das Gefühl, dass ihr selbst kleiner geworden war.
Nein.
Und was sie auch gefunden haben, und das ist wahrscheinlich nicht so überraschend, ist, dass je fester die Beziehung war, desto intensiver war natürlich auch diese Veränderung im Selbstkonzept. Aber die Frage ist natürlich auch, ist es jetzt schlimm, wenn sich das Selbstkonzept verändert oder wenn das nicht mehr so klar ist? Die Antwort ist ein klares Ja. Denn die haben auch gefunden, dass halt diese Selbstkonzeptunklarheit und Veränderungen, die aus einer Trennung resultiert, dass die zu Stress und Verzweiflung führt.
Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man das weiß, also so, ich habe das bei mir auch beobachtet, dass das nach Trennungen der Fall ist. Ich grätsch mal kurz rein.
Hör mal, gönn dir.
Das ist dann, also ich habe das jetzt zum Beispiel nach meiner letzten Chance total versucht, als Chance zu sehen und zu sehen, oh geil, da wird jetzt wieder so viel Raum für mich frei. Wie kann ich den dann füllen? Aber ja, vielleicht wenn man das dann ja nicht so weiß, dass es einfach so ist und dann sich denkt die ganze Zeit, oh nein, jetzt ist dieser Raum leer, der da vorher gefüllt war mit der anderen Person und mit uns, dann ist es vielleicht nicht so schön und ein bisschen traurig.
Kannst du vielleicht mal mit uns teilen, ob du diejenige warst, die sich getrennt hat oder nicht?
Ja, war schon ich.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wenn man der aktive Part ist, also die Person, die sich trennt, dass man dann natürlich auch einfacher das nochmal als Chance sehen kann, als wenn man die Person ist, der das quasi so passiv passiert ist, oder? Dass man das dann vielleicht weniger als Chance sehen kann, weil man das ja gar nicht wollte. Man wollte ja gar nicht diese ganze Selbstkonzeptunklarheit oder sich selber nochmal fragen, wer bin ich ohne dich?
Total, aber also das ist dann vielleicht nochmal mehr Arbeit, aber ich finde immer so, Trennungen kommen ja schon nicht aus dem Nichts. Und auch der Part, der dann eigentlich noch weiter gemacht hätte, kommt ja dann oft auch mit ein bisschen Arbeit an den Punkt von, okay, aber erstens will ich niemanden, der mich nicht will. Und zweitens gab es da Gründe, was zwischen uns nicht funktioniert hat, weshalb die andere Person dann auch diese Entscheidung gefällt hat. Und das ist vielleicht dann ein längerer Weg, das glaube ich, aber an sich entsteht das ja nicht aus dem Nichts.
Ja, das weiß man natürlich nicht. Was sie in dieser Studie aber auch schlussfolgern, oder aber was sie in dieser Studie aber auch finden, ist natürlich, man kann das Selbstkonzept wieder aufbauen und man kann es umstrukturieren und natürlich mit neuem Leben füllen. Das ist natürlich auch, was du sagst, ne? Dass es natürlich auch eine Chance sein kann. Man kann sich, das ist ja nicht verkehrt, sich zu fragen, wer bin ich ohne dich? Es kann ja auch total eine Chance sein, sich zu fragen, diese ganzen Hobbys und Eigenschaften, die wir zusammen hatten, war das überhaupt das, was ich eigentlich wollte? Und sich nochmal neu zu erfinden, kann gar nicht verkehrt sein. Aber was die in der Studie finden, ist, dass das halt einfach dauert. Also das Selbstkonzept wieder aufzubauen und umstrukturieren, das kann eine lange Zeit dauern. Und in dieser Studie finden die tatsächlich, dass so diese verminderte Klarheit des Selbst, dass das echt noch so Wochen nach der Trennung und auch Monate anhalten kann. Was können wir daraus schließen? Erstmal, Trennungen sind hart. Wir haben das ja schon mal gesagt, die Forschung findet, dass Trennungen eines der härtesten Lebensereignisse von uns allen sind. Und die Gründe dafür sind vielfältig, aber einer von ihnen ist halt unter anderem, was die hier finden, dass man nach einer Trennung neu definieren muss, wer man eigentlich ist. Und Franzi, ich habe mich gefragt, ob du denkst, dass das vielleicht auch etwas sein könnte, was der Sandra jetzt gerade die Trennung immer noch so schwer macht. Nämlich, dass sie jetzt vielleicht nach der Trennung damit struggelt, erstmal, dass ihr Selbstkonzept vielleicht weniger klar ist und sie noch nicht ganz die Frage beantworten konnte, wer bin ich ohne Tommy?
Ja, also habe ich ganz eindeutig den Eindruck, weil sie sich so sehr noch in Abhängigkeit irgendwie von ihm definiert und sieht und finde ich eben auch nicht integriert, dass vieles ja für sie auch nicht gestimmt hat. Also das kann nicht anders gewesen sein, wenn wir jetzt sehen, wie die streiten. Sie wird kaum gehört, sie kriegt wenig Raum. Und wenn sie das integrieren würde, würde sie, glaube ich, wieder bei einem klarerem Selbstkonzept von sich ankommen, von ich brauche jemanden, der in der Lage ist, meine Perspektive sehen zu wollen und zu können und das zu integrieren in die Beziehung, wo ich Raum bekomme. Und ich habe das Gefühl, das macht sie gar nicht. Und ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sie da einfach noch ein gemeinsames Selbstkonzept mehr hat. Und ihr eigenes noch nicht voll wieder neu entstanden ist. Aber es ist ja auch hart, ist ja auch ein Prozess. Dina, wie siehst du das?
Also erstmal, wir wissen es natürlich nicht, ne? Dafür kennen wir die alle viel zu wenig. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das gerade für die Sandra schwierig ist. Denn bei denen habe ich das Gefühl so von außen, dass ja da nicht nur so deren privates Leben so sehr verschmolzen war, sondern halt schon auch das Berufliche. Und das ist schon was, was ich mich auch bei Influencerinnen so generell frage, ne? Da ist ja der Partner oder die Partnerin ja nicht nur ein großer Teil von deinem Privatleben, sondern auch oft Teil vom beruflichen Leben. Denn es gibt ja bei vielen Menschen schon so sehr viel Couple-Content, ne? Und ich stelle mir das unfassbar schwer vor, wenn man sich dann trennt und du dann jeden Aspekt deines Lebens neu definieren musst. Denn es ist ja dann nicht nur die Frage, wer bin ich ohne dich, aber auch, was ist meine Brand ohne dich? Wenn du viel Couple-Content machst zum Beispiel, dann fällt das ja auch völlig weg, ne? Und bei Tommy und Sandra habe ich das Gefühl, dass Tommy so sein Selbstkonzept ganz schnell dadurch neu rekonstruiert hat, dass er schnell eine neue Partnerin hatte. Und vielleicht war das bei Sandra nicht so richtig der Fall.
Boah, das kann ich mir gut vorstellen. Aber voll der gute Punkt mit dem Influencertum. Also das ist ja wirklich so, das wird es ja irgendwie auch im Brand dann zusammen.
Total. Und Tommy und Sandra hatte ich schon das Gefühl, dass das so deren Merkmal war, dass sie so diese Reality-Welt und diese ganze Instagram-Welt, dass sie das jetzt zusammen machen. Die waren ja auch in 2 Shows, glaube ich, zusammen. Nee, insgesamt waren die in 3 zusammen, wo die sich kennengelernt haben. Das war bei Ex on the Beach. Dann waren die zusammen bei Couple Challenge und dann am Ende zusammen bei Temptation Island. Also ja, da würde ich sagen, da ist schon echt so sehr viel verschmolzen, dass sie so einfach die beiden waren. Aber wo wir jetzt gerade bei Tommy sind, der sich zumindest wirkt es so sehr schnell in was Neues gestürzt hat. Wusstest du, dass es das Gerücht gibt, dass Tommy und Paulina dieses Jahr gemeinsam ins Sommerhaus ziehen?
Oh mein Gott, und eben wurde ich beim Frühstück gefragt, ob wir das Sommerhaus machen können.
Okay, wir machen auf jeden Fall das Sommerhaus.
Ja, ich weiß nämlich noch von jemand anders, der da hinkommt. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
Also die offiziellen KandidatInnen, die wurden ja schon veröffentlicht. Aber es gibt ja immer Nachrückerpaare, die wurden noch nicht veröffentlicht. Und da munkelt man, dass es Paulina und Tommy sind.
Aha, okay.
Sag mir mal, von wem du gehört hast, wer dabei ist. Wenn es noch inoffiziell ist, dann piepsen wir es.
Ja, und zwar die Alessia Herren, die Tochter vom Willi-Herren. Ist die da schon drauf auf der Liste?
Die ist schon auf der offiziellen Liste.
Oh, okay, langweilig.
Aber trotzdem danke dafür. Ich liebe ja, dass du nicht so hart im Instagram-Game drin bist und dir alles durchliest, dass noch nicht die offiziellen Sommerhauskandidatinnen bei dir angekommen sind.
Ich weiß nicht. Ich will doch eine gute Trashologin sein, Dina.
Ich liefere dir die Infos. Aber auf jeden Fall, Franzi, wenn Paulina und Tommy im Sommerhaus wären, ich fände das wirklich toll, denn ich habe ja sowieso generell einen Softspot für die Paulina. Und mich interessiert wirklich, wie Tommy und Paulina, wie die zusammen sind. Denn ich bin ja hier echt hart mit dem Tommy immer ins Gericht gegangen und habe gesagt, er verhält sich wie ein Prinz. Und ich würde so gerne wissen, ob das vielleicht nur so in Relation zu Sandra ist oder ob das bei der Paulina ganz genauso ist. Ich wäre einfach wirklich gespannt.
Oh mein Gott, ich bin so gespannt, weil die Paulina ist schon meiner Meinung nach eine, die auf den Tisch haut.
Würde ich mir zumindest so vorstellen. Aber man weiß natürlich nicht, ob die auch beim Tommy auf den Tisch haut. Wir müssen uns gedulden. Wir müssen einfach fest hoffen, dass sie ins Sommerhaus kommen. Aber abschließend zu dieser ganzen Thematik würde ich sagen, ich würde euch als ZuschauerInnen gerne fragen, wie seht ihr das? Nach eurer letzten Trennung, hattet ihr da das Gefühl, dass es erstmal schwierig war, herauszufinden, wer bin ich ohne dich? Antwortet uns das auf jeden Fall gerne unter der Folge.
Ich bin so gespannt auf die Antworten, aber ich denke, dass viele das Problem schon mal hatten.
Ich würde sagen, damit kommen wir zu dem letzten Highlight der Folge. Zum Gruppenspiel. Und ich kann mir schon denken, was wahrscheinlich für uns beide völlig herausgestochen hat.
Ja, dieser Nico. Der sagt, Basketball und Frauen passt einfach nicht zusammen. Ciao. Und Dina, der regt mich wieder so auf in dieser Folge. Ich weiß, du warst in unserer letzten Aufnahme noch so ein bisschen nett zu dem. Ich aber bin maximal genervt und er macht mich einfach auch wütend. Und ich denke mir, geh woanders deine scheiß Vaterproblematik aufarbeiten. Ich kann es nicht ertragen, wie der wie so ein Kaninchen vor dem Mike steht und die ganze Zeit dem sogar ja literally hinterherläuft und versucht einfach, dass der Mike Sachen sagt, dass er den Nico toll findet und das, indem er so Bullshit raushaut, wie dass andere Männer schwach sind und dass die Taschentücher brauchen. Meine Fresse. Und der ist ja auch direkt in so einem anderen Modus, sobald der Mike in der Nähe ist. Das ist ja wie so ein Switch of Character und es macht mich einfach wütend. Und es ist, wie ich in der Mainplot-Summary gesagt habe, ich habe das Gefühl, der kriegt endlich seine patriarchal-narzisstische Anerkennung, die er in seiner Kindheit nicht von seinem Vater bekommen hat, durch den Mike. Der hat einfach nach wie vor, meiner Meinung nach, eine Vaterübertragung auf den Mike und ich bin genervt.
Ich kann das einerseits total gut nachvollziehen. Und andererseits, ich kann mich gar nicht mehr so sehr über den Nico aufregen, weil ich mir denke, also diese stammtischartigen Sprüche, die der da raushaut, zum Beispiel, dass Frauen kein Basketball spielen können, dass das nicht zusammenpasst, das habe ich schon so oft gehört, da denke ich mir auch, da höre ich einfach gar nicht mehr hin.
Total, und ich gehe da auch mit und ich sehe auch, dass das eher einfach zeigt, dass der halt da Issues hat, als dass das jetzt irgendeine Wahrheit irgendwie in sich hat. Aber auf der anderen Seite weiß ich einfach, dass es halt schon für Frauen, die mit solchen Bildern und Narrativen konfrontiert werden, einfach schädlich ist. Und jetzt mal Leute, die sich nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben, vielleicht dann wirklich da sitzen und denken, ah ja, ich bin eine Frau, ich kann kein Basketball, jetzt mal salopp gesagt. Und irgendwo in deren Köpfen wird sich das einpflanzen und deswegen regt es mich auf.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also wir können das alles unkommentiert lassen und zu sagen, oh, ich stehe da drüber, das ist natürlich keine Lösung. Denn dann, wenn wir das unkommentiert lassen und der Nico der Lauteste ist, dann ist das ja auch einfach das Bild, was sich durchsetzt.
Und ich habe gedacht, vielleicht müssen wir nächste Folge auch einfach mal ausführlicher darüber reden, was so in der tiefen psychologischen Therapie eine Vaterübertragung ist. Aber eigentlich bräuchten wir dafür die Dr. Riesa.
Das bräuchten wir. Und falls ihr die auch alle so sehr vermisst wie wir, dann müssen wir euch sagen, wir müssen uns leider alle zusammen noch ein kleines bisschen gedulden, weil die Dr. Riesa ist ja gerade richtig, richtig eingespannt in ihren therapeutischen Tätigkeiten. Und die ist ja leider immer noch in einer kleinen Pause bis zum Spätsommer/Herbst. Also müssen wir uns leider noch ein kleines bisschen gedulden. Aber wir können ja einfach mal unsere ganzen Fragen schon mal auf eine Liste schreiben. Ich habe tatsächlich, es haben uns auch ZuschauerInnen schon zwischendurch Fragen geschrieben, wo ich mir denke, da brauchen wir auf jeden Fall Dr. Riesas Perspektive. Und die werden wir dann alle beantworten. Vielleicht fangen wir mal an mit so einem Q&A.
Ja. Q&A, Dr. Riesa, we missed you so much.
Ganz genau. Franzi, ich will dir noch kurz was zum Basketball sagen. Ich werde nie vergessen, Ich weiß noch genau, welche Wiese das war. Eine Wiese von einem Park nahe dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und wir haben da mit ganz vielen Kindern Fußball gespielt und ich hatte richtig viel Spaß. Und dann habe ich einmal den Ball falsch getroffen und dann kam so ein älterer Junge und hat gesagt, typisch, Frauen können auch keinen Fußball spielen. Und da war ich 5. Das ist sehr lange her. Das hat sich in mein Gehirn gebrannt.
Und wahrscheinlich warst du halt vorher die ganze Zeit richtig gut und danach dachtest du einfach, vielleicht kann ich das nicht so gut.
Wahrscheinlich. Ich gebe auch dem Mann weiterhin die Schuld, dass ich keine professionelle Fußballspielerin geworden bin. Vielleicht ist der schuld, dass ich nie in einem Verein war. Ich sehe mich da eigentlich auch.
Ja, lass auf jeden Fall sagen, der ist schuld.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass du die mentale Arbeit auf dich nimmst und diesen Unsinn, den unqualifizierte Männer von sich geben, nicht unkommentiert lassen. Mir fehlt dafür manchmal die Kraft, aber deswegen bin ich froh, dass du das weiterhin machst. Ich danke dir dafür.
Dankeschön. Und ich möchte nochmal kurz dazu sagen, es ist auch okay, wenn einem manchmal die Kraft fehlt, weil es ist andererseits auch nicht unsere Aufgabe, die ganze Zeit die Welt aufzuklären, weil auch das ist unbezahlte Arbeit.
Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Franzi, es war hervorragend. Franzi, vielen Dank für deine ganzen Insights. Ich freue mich sehr.
Dina, ich liebe alles daran.
Ich liebe doch auch alles daran. Wir lieben auch alles daran, dass ihr jede Woche hier mit uns seid. Wenn ihr uns noch keine 5 Sterne gegeben habt bei Spotify, Apple Podcasts und Podimo, dann macht das unbedingt noch. Wir freuen uns auch riesig, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Folgt uns auf Instagram und TikTok, um keine Datenanalysen und psychologischen Hintergrundinfos zu verpassen. Bestellt unbedingt Franzis hervorragendes Buch Er hat dich doch noch nicht mal angefasst vor. Und wir können jetzt leider nicht mehr sagen, stimmt für uns beim Podcastpreis ab, denn die Abstimmung ist vorbei. Vielen Dank, falls ihr abgestimmt habt. Wir müssen jetzt einfach nur ganz feste hoffen, dass wir es irgendwie auf diese Shortlist geschafft haben und zu der Party gehen können, denn wir lieben Partys.
Das wird so gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.